Herr Jesus Christus, wenn wir dieses Lied singen, wieder singen und singen dürfen, dann wollen wir dir mit diesem Lied ganz herzlich danken, dass deine große Liebe unser Leben erreicht hat. Wir sind so froh, dass wir nicht leben müssen, ohne dass wir dich kennen, dass wir nicht leben müssen, ohne dass du nicht in der Mitte unseres Lebens stehst und dass du auch an diesem Tag bei uns bist und uns an die Hand genommen hast. Danke, dass dein großes Lieben dich zu uns getrieben hat. Und danke, dass wir uns auch an diesem Morgen auf deine Liebe verlassen können. Und du machst uns deiner Liebe wieder neu gewiss, durch dein Wort, durch das, was du gesagt und geoffenbart hast. Und wir danken dir für diese Urkunde deines Redens. Wir danken dir, dass du dich geäußert und festgelegt hast. Und wir bitten dich heute Morgen, dass du auch unser Nachdenken über dein Wort und über dieses Reden von dir heute Morgen segnest. Wir bitten dich für Winrichs Schäffbuch und für seine Auslegung. Und wir bitten dich für uns, für unser Hören, aufnehmen mit dem Herzen und umsetzen und tun. Hab herzlichen Dank für deine Güte. Hab Dank für deine Freundlichkeit und Treue. Wir beten dich an. Amen. Das Wort für heute ist 2. Timotheus 3. 2. Timotheus 3, die Verse 14 bis 17. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt.
Die Adventszeit als eine Zeit der Stille, auch mit diesem Thema, Rede, Herr, dein Knecht hört, ist ja ganz besonders schön. Und das wird ja überall propagiert, besonders in der Christenheit, dass wir die Stille brauchen, in der Stille angekommen. Sie kennt das Lied. Aber wir müssen ja uns bewusst machen, dass das heute natürlich in einem ganz bestimmten verschiedenerlei Sinn steht, in der Stille angekommen. Wenn ich in der Stille bin, toben auf einmal viele Dinge in meinem Kopf. Geht Ihnen auch so, darum ist ja auch das nachts oft so schwierig. Wenn man wach liegt, dann kommen die Sorgen, dann kommen auch böse Gedanken, verbittertes Herz redet. Man hat manche Dinge, die man nicht bewältigt hat. Und wir wissen natürlich, dass unsere Zeitgenossen bis hinein in die Kirche längst die Stille empfehlen, um die Yogakurse zu machen. Und dass man sein Mantra da drin machen kann und dass alle modernen psychischen Übungen da ablaufen. Und deshalb ist für mich ganz wichtig, für uns heißt das, die Stille an Advent, das Reden Gottes in unserem Herzen. Und das soll alles andere schweigen. Eine Stille, wo nicht das Wort Gottes redet, ist höchst gefährlich. Wie gesagt, weil dann die bösen Dinge kommen, auch die Macht der Finsternis hat in unserem Kopf viel, viel Raum. Und wir müssen manchmal richtig kämpfen, bis wir in der Stille abschalten können. Sie wissen, wenn man morgens eine Stille macht, dann fallen einem so viele Dinge ein, die man jetzt erledigen sollte. Manche haben ja empfohlen, man soll einen Zettel daneben legen, dass man das aufschreibt, damit man sich wieder dem Wort Gottes widmen kann und nicht abgelenkt wird. Das ist eine Taktik vom Teufel, dass er uns in der Stille wegführen will vom Wort Gottes. Denn nur aus dem Wort Gottes kommen wir zur Ruhe. Ich habe in meinem Leben im landeskirchlichen Dienst, wo ich ja bin, beneide alle, die in ihren Freikirchen klare Bibelgrundlagen haben. Ich habe das schon als junger Vikar erlebt, wie ich dort war, in meinem ersten Sommer. Wir hatten einen wunderbaren Bibelkreis, dort war ein Jugendreferent, da hat man kniend gebetet. Ich bin seitdem immer sehr lieb gewesen. Da sind junge Leute zum Glauben gekommen, in einem sehr gottlosen Ort, einem Kocher. Und eines Morgens klingelt die Nachbarin und sagt, kommen Sie schnell, mein Sohn spinnt, der liest die Bibel. Ich habe es dann erlebt als Jugendpfarrer im Schwarzwald, wo ich jetzt am letzten Sonntag war in Vöhringen, habe die Geschichte nochmal erzählt, dass eine Eidlinger Schwester dort miterlebt hat, dass ein Mädchen, nach der Freizeit, wie es begeistert wiederkam, die Mutter das Neue Testament im Ofen verbrannt hat. In der Erregung, da liest jemand die Bibel. Wir wissen, wie das längst ist. Warum ist die Erregung so groß? In Stuttgart habe ich es erlebt, da war es die Tochter eines Psychologen aus Kaltental. Da ist die Tochter in den Jugendbibelkreis gegangen. Der Vater war so empört, das ist eine Sekte. Ich habe dann versucht, habe gesagt, das kannst du deinem Vater erklären, wir sind stinknormale Landeskirche. Ja, mein Vater sagt, die lesen Bibel und das sagt, das ist Sekte. Und wenn das so hineingeht, wissen wir, dass für uns das Wort Gottes der Bibel ganz entscheidend wichtig ist. Und wir leiden darunter, wie nicht erst in unserer Zeit die Bibelkritik uns die Bibel so madig macht. Viele junge Leute finden gar nicht mehr den Zugang durch den Religionsunterricht zur Kraft des Bibelwortes. Interessant wäre, wie Sie zur Bibel gefunden haben. Ich danke der LAHÖ, dass Sie eins der wenigen Freizeithäuser ist im evangelischen Raum, wo die Bibelkonferenzstätte der Mittelpunkt ist und das Wort Gottes einfach ausgelegt wird und gelesen wird. Die Bibelkritik ist schon lange verbreitet gewesen bei der Theologenausbildung. Es ist ja bei uns in Württemberg so, dass Pfarrer, die etwa in Gießen ausgebildet sind oder in Basel, dürfen nicht Pfarrer werden. Das ist das feste Grundsatz der Landeskirche. Das kann nicht übersprungen werden. Und das wäre ja so schön, wenn da Leute kämen, die ein festes Vertrauen in die Bibel haben, durch ihre Ausbildung schon. Und das geht lange zurück. Karl Heim, der große Theologe, erzählte, wie er im Tübinger Stift war. Das war damals schon eine Festung der Bibelkritik. Karl Heim, das ist ja schon lange her. Der ist ja schon über 60 Jahre tot. Und Karl Heim, der große Professor, erzählt, wie Hatzenthaler ins Tübinger Stift kam und dort erzählt hat von seinem Missionsdienst. Er hat ja über 1000 Missionare versorgt in dem Riesenreich Chinas. Und es war von ihm ganz mutig, das allein auf Glauben zu wagen. Er hat ja den Satz geprägt, unser himmlischer Vater, der die Vögel und die Tiere auf dem Felde ernährt, der wird auch für seine Kinder sorgen können. Das war sein Glaube. Und dann haben die Studenten ihn gefragt, wie er denn das durchhalte. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe doch die Bibel. Und die Bibel macht mir das so groß. Und dann sagten die Studenten damals, zu Hatzenthalers Zeiten im Tübinger Stift, aber wie können Sie an jedes Wort der Bibel glauben? Das haben Sie auch schon oft gehört in Ihrer Gemeinde, dass dann so gefragt wird. Dann hat Hatzenthaler dieses bekannte Bild geprägt und hat gesagt, wenn ich morgen wieder zurückreise, dann gucke ich im Kursbuch. Wann geht der Zug? Um 7 Uhr geht der Zug und dann gehe ich zum Bahnhof. Ich mache nicht zuerst lange Überlegungen, ob das Kursbuch auch verlässlich ist und ob man ihm vertrauen kann. Ich gehe zum Bahnhof und sieh da, der Zug kommt. Und dann sagt er, ich habe es 50 Jahre lang in meinem Leben so gehalten und ich bin nie enttäuscht worden. Das Wort Gottes hat mich immer wieder geführt, durch hunderte von Todesgefahren hindurch. Und mit allen ihren Geboten und ihren Zusagen hat mich das Wort der Bibel nie enttäuscht. Und er sagt jetzt zu den Studenten, machen Sie es doch ebenso. Und dann können Sie dieselbe Erfahrung machen. Und diesen Rat hat schon der Paulus seinem jungen Mitarbeiter Timotheus gemacht. Der Timotheus war ein ängstlicher Typ. Der hat ein Problem gehabt, der konnte nicht richtig essen. Das Problem habe ich nicht, das genieße ich hier. Aber wenn man schon nicht richtig essen kann, dann ist schon gleich die Seele oft in einer Schräglage. Und der Paulus hat ihm gesagt, er soll nicht furchtsam sein, sondern Kraft, Liebe und Zucht üben in seinem Leben. Er hat sehr viel ihm auch gesagt von den schwierigen Strömungen. Zu allen Zeiten war das in der Christenheit ein großes Problem. Und erst recht in diesem dritten Kapitel schildert er, wie schlimm das ist, auch in der letzten bösen Zeit. Die letzte Zeit, das ist ja die Zeit seit der Auferstehung Jesu, ist es schlimm, dass auch in der Christenheit die Verwirrung umhergeht. Und da schreibt er in diesem Kapitel, da werden schlimme Zeiten anbrechen, da werden die Menschen viel von sich halten, das ist ja heute auch typisch. Jeder glaubt, er sei der Größte, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerlich, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, dann aufgeblasen, das gefällt mir so. Wenn man reinsticht mit dem Nädelchen, dann platzt alles schon, ist nichts dahinter. Sie lieben die Wollust mehr als Gott, das ist auch für heute. Die Lust ist das oberste Prinzip. Wie kann ein Timotheus in so einer verrückten Zeit leben? Und da sagt der Paulus, du hast ein Vorbild, nicht einen fehlerlosen Menschen, sondern wie der Paulus im Gehorsam nach dem Wort Gottes lebt. Das ist Vorbild. Wie er Jesus nachfolgt, tritt du in die Fußstapfen von mir. Das ist das Vorbild. Es gibt keinen fehlerlosen Menschen. Das ist ein falsches Denken. Sondern du hast ein Vorbild, du bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, im Leiden und so weiter. Und du hast doch die Bibel. Jetzt ist es doch interessant, die hatten noch nicht mal das Neue Testament. Die hatten ja nur das Alte Testament. Und deshalb sagt der Paulus, die Schrift, das Alte Testament, das ist völlig genug. Wenn du schon die Schrift hast, die ist die, die dir leitet und die dir hilft und die ganz viel für dich bedeutet. Und die kann in einer zuchtlosen Zeit dir eine super Orientierung geben. Leb du nach der Bibel. Sie wissen ja, dass man heute solche Leute, die nach der Bibel leben, mit Killerworten belegt. Die werden gleich schlecht gemacht und sagt, das ist ein Fundamentalist und wie man da alles sagt. Aber das wollen wir uns gern sagen lassen. Wir wollen auf der einzig wahren Grundlage stehen. Noch ein kleines Beispiel. Es gibt ja in der Christenheit Gebiete, wo die Bibel keine Bedeutung hat. Christenheit, Sie haben recht gehört, da gehört etwa die koptische Kirche von Äthiopien dazu. Und in dieser koptischen Kirche, da gibt es 850 Bücher, die alle die Bibel verdunkeln. Mystisches Zauberzeug mit ganz grässlichem Inhalt. Und als die Missionsbewegung anfing, da war ja zuerst der Dr. Ludwig Krapp aus deren Dingen bei Tübingen und dann war es der Kuba, der Vater von der Dora Rappert. Der hat dort 6 Jahre zugebracht und hat versucht, diese Kirche zur Bibel zu führen. Die hatten ganze Bibeln reingeschleppt. Müssen Sie mal die Berichte lesen, wie die verfolgt wurden von der Kirche, bloß weil die Kirche die Bibel nicht wollte. Jetzt denken wir an der Reformationszeit auch dran. Wie war denn das? Luther war erschrocken über den Tod seines Freundes bei Stutternheim und sucht und sucht. Und die kirchlichen Traditionen und Riten können ihm keinen Frieden geben. Es war eine Hilfe, dass er von seinem Orden aufgefordert wurde, Bibelauslegungen für die Studenten zu machen. Das ist immer tiefer hineingewachsen, in der Psalmenauslegung, im Römerbrief, immer tiefer. Es hat Jahre gebraucht, bis er durchgebrochen ist zum Frieden. Das Wort Gottes ist das wichtigste Mittel, um uns zum Glauben zu führen. Dort in Äthiopien haben es dann später noch die Missionare von Louis Harms probiert, aus Hermannsburg, und sind gescheitert. Die durften mit ihrem Schiff Kandaze, das haben sie extra gebaut, und sind dort hinuntergefahren, nicht mal landen in Äthiopien. Die Kirche hat das verhindert. Bis in unsere Tage hinein werden evangelische Missionare mit Steinen beworfen von koptischen Mitchristen. Wenn ein Pfarrer anfängt, erwecklich zu sein, wird er aus der Kirche ausgeschlossen. Und das ist einem Flüchtling gelungen aus Tigre, einen wunderbaren Mann. Er bittet immer, dass man seinen Namen nicht nennt. Der war geflohen, zuerst nach Indien, und da traf er einen großen Missionar. Der hat gesagt, du gehst wieder zurück. Du hast einen Auftrag dort in Tigre. Und er hat in Amerika studiert, ist er zurückgegangen. Und der hat zuerst gewusst, ich muss die orthodoxen Pastoren für die Bibel gewinnen. Und das ist in einem ganz großen Vertrauen passiert. Und wie ich dann noch in dieser Arbeit drin stand, hat er mich aufgefordert zu kommen. Und da hat der Leiter des Priesterseminars gesagt, schicken Sie uns evangelische Lehrer, die uns die Bibel erklären. Und dann haben sie die Bibel in einem neuen Tigre herausgebracht. Das ist eine große Erweckung. Die Pastoren lesen die Bibel. Es hat, weiß nicht, 150 Jahre gebraucht. Und ich sage immer, die alten Missionare freuen sich im Himmel mit, dass endlich der Durchbruch geschehen ist, wenn Christen wieder zur Bibel finden. Und dass die ganze Not unserer toten Kirche, wo wir auch leben, dass die Bibel so ein Schattendasein führt. Ein lieber Mitstudent, ein Freund, der aus dem Albrecht-Bengel-Haus kommt, das sind ja die bibeltreuen Studenten, den habe ich neulich im Schwarzwald gefragt, wie kommst du auch mit deiner Bibelstunde zurecht? Da hat er gesagt, Bibel, das ist doch langweilig, wir machen keine Bibelstunde. Da hätte ich heulen können, wenn er das nicht mehr kapiert, als bibeltreuer Theologe. Die Bibelstunde, die darf auch nicht langweilig sein. Das muss doch die Leute packen und erregen. Und darum sagt der Paulus, du Timotheus, bleib du bei dem Wort Gottes. Bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du kennst ja von Kind auf die Heilige Schrift. Die Oma war ja schon gläubig. Der Vater war ungläubig. Der war Grieche, aber er war... Die Oma war gläubig, du kennst das ja. Und deshalb ist es wichtig, ich habe 3 Punkte, auf die Bibel kann man sich absolut verlassen. Und was ist das? Sie kann dich unterweisen zur Seligkeit. Wir gebrauchen das Wort selig nimmer. Aber selig ist die höchste Form von Glück. Und das ist ganz toll. Die Bibel kann dich unterweisen zur Seligkeit, zu einer ganz großen Freude und Geborgenheit und Liebe. Und die hatten damals das Alte Testament und dazu nur noch die Apostellehre. Das waren die Berichte von den Jüngern, die mit Jesus zusammen waren. Und das ist so wichtig, dass man auf die Bibel sich verlässt. Wir meinen ja, nur in unserer Zeit sei das so schwierig. Jetzt liest man da nochmal der Vers vor unserem Abschnitt, vor dem heutigen Losungswort, schreibt der Paulus: Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird sie länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Das ist das Schreckliche, dass in der Christenheit Verführung stattfindet, massenweise. Herr Jesus hat es uns auch angekündigt, Verführung vom Glauben weg. Und was hilft mir denn gegen die Verführung? In der Bibel steht es anders. Toll. Das hat mir mal ein alter Theologe gesagt, du schon im Himmel gesagt, müssen Sie bloß einfach mal sagen, in der Bibel steht es doch anders. Wenn einer seine Sprüche macht, sagt er, da steht es doch anders, du kannst dich drauf verlassen. Das hat der Paulus schon seinem Timotheus gesagt, du, halt dich doch an das Wort Gottes, wenn die Schwindler herumkommen, wenn die das Wort Gottes verdrehen, das kann noch so modern und fortschrittlich sein, was sie auch behaupten. Und wenn der Menschenbetrug kommt und Leute sagen, aber ich habe in meinem Kopf das anders vor, das ist wunderbar. Wenn da so stabile Christen da sind, sagen, in der Bibel steht es doch aber anders. Und ich halte mich lieber an das, was in der Bibel steht, als alles, was sie mir verzapfen. Das interessiert mich nicht, sondern ich will die Bibel hören. Schon Jesus hat uns dieses herrliche Wort gesagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Auch das, wenn einer heute sagt, man muss die Bibel kritisch lesen, dann sage ich, aber der Herr Jesus hat es uns anders gelehrt. Er hat doch gesagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und wenn Jesus das sagt, daran halte ich mich. Die Schrift kann nicht gebrochen werden, die bleibt bis zum Ende der Zeit. Und er hat dann noch klarer gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Und darum ist das ganz toll für uns, wenn wir sagen, es steht geschrieben und wenn man nach der Bibel lebt, das ist jetzt ganz herrlich, kommt man an den Punkt der höchsten Glückseligkeit. Das ist für uns in der Stille der Adventstage für uns so schön, dass wir, wo auch immer, wir im Bibelwort lesen und uns erquicken lassen. Da wird die Seele getröstet, da wird Schuld vergeben, da werden wir des Heils gewiss gemacht, da hören wir die großen Worte Gottes. Wie ich zum Glauben kam, hat mich damals der Evangelist, durch den ich zum Glauben kam, wo ich das festgemacht habe, hat gesagt, du musst die alten Bücher der Erweckungsbewegung lesen. Und ich habe in meinem Leben immer schon als Student geguckt in den Antiquariaten. Man sagt, das sind so alte Schinken. Das ist ganz herrlich. Das geht sogar von Scriver an. Der Scriver, der war um 1600. Ja, der hat da so schöne Lieder, Hirte deiner Schafe uns gegeben und so weiter. Und wenn man das mal liest, Prastberger, wenn es das in Württemberg ein Erbauungsbuch neben Ludwig Hofacker. Und wenn man das sieht, durch die Jahrhunderte, die haben den Antiquariaten Spitzenpreise. Und manche Modebücher, die man gekauft hat, nach ein paar Jahren werden die verramscht von null und nix. Und das ist so schön, wenn man das sieht, weil die alle die Bibel uns nahe bringen, gar nichts anderes, führen uns wieder dorthin. Wir hatten auch so manche Probleme in letzter Zeit, da hat meine Frau so ein Traktätchen gehabt, da stand drin vom Johannes Gossner, das war ein katholischer Priester, der zum Glauben kam. Er ist nicht evangelisch geworden, weil die Leute gesagt haben, die evangelische Kirche ist so schwarz wie die katholische. Das macht es dich noch nicht besser. Du musst bei Jesus bleiben. Der ist nach Petersburg gegangen, hat eine große Bibelstunde gehalten und später in die Bethlehemskapelle in Berlin. Der Johannes Gossner hat ein Andachtsbuch geschrieben. Das ist ganz wunderbar. Ganz teuer heute noch gehandelt. Aber das war so herrlich, wie er gesprochen hat von den Schleifsteinen im Leben. Das hat meiner Frau so geholfen, dass auch so Schwierigkeiten Gott nicht beseitigt, weil er uns auch durch böse Menschen manchmal schleifen will. Und zuformen, das sind biblische Gedanken, die aufgenommen werden. Und das ist so richtig, die Seligkeit meines Lebens hängt daran, dass ich durchs Wort Gottes meinen Weg verstehe und dass ich das merken kann, wie der Herr mich führt in meinem Leben. Und deshalb hat Jesus, als er seine Jünger zurückließ in dieser wirren Welt, in dieser Welt, wo auch das Evangelium so umstritten war, dass die Christen gleich in eine Verfolgung hineingekommen sind, hat ja Jesus für sie gebetet, im hohepriesterlichen Gebet. Und hat für sie, was war denn das Gebet? Erhalte sie in der Wahrheit. Das ist ganz wichtig. Es gibt eine Wahrheit und die ist im Evangelium enthüllt. Und da sagt Jesus, erhalte sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und es ist für uns so herrlich, dass wir einfach auf diesem Punkt sein dürfen. Deshalb kommen wir so gern auch in die Lahö und das genießen wir. Und es ist so schön, wenn wir den Tag beginnen und den Tag schließen mit dem Wort Gottes. und immer wieder neu lernen, was sagt das Wort Gottes für meine Probleme jetzt und in meinen Schwierigkeiten. Und das ist so herrlich, dass auch uns der Heilige Geist das Wort aufschließt. Wir hatten ja gestern das große Thema, dass Wort Gottes und Heiliger Geist ganz eng zusammenhängen. Wenn Sie Heiligen Geist nehmen und kein Wort Gottes dazu, landen Sie in der Schwärmerei. Da kommen irgendwelche Menschen Fantastereien. Was ist das Schwert des Geistes? Was ist das Schwert, mit dem der Heilige Geist zusticht? Das Wort Gottes, Epheser 6. Ganz wunderbar. Und Sie merken, dass überall, wo in der Bibel das drinsteht, darum ist das Wort Gottes wirksam, darum geht es. Und ich brauche die Erleuchtung durch den Heiligen Geist, sonst bleibt mir das Bibelwort fremd. Und ich bedauere heute noch, also bei uns war es so, ich habe nie einen Professor beten gesehen, bevor er das Wort Gottes ausgelegt hat. Ob das in Heidelberg oder in Tübingen war oder in Bethel, in der Theologischen Hochschule, das ist ja das, ich kann ja nur betend rangehen an das Wort Gottes. Herr, jetzt schließt du mir dieses Wort Gottes auf, dass ich dich verstehe und es führt mich zur Glückseligkeit. Das ist ganz herrlich, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das sagt der Paulus dem Timotheus, wenn du das im Wort Gottes bleibst, das ist dir anvertraut, das kann dich unterweisen zur Seligkeit. Auch gerade in schweren, dunklen Tagen. Wenn man meint, jetzt hört alles auf, jetzt kommen Beschwerungszeiten, Leidenszeiten, kommen, wie trägt das Wort Gottes einen durch? Und interessanterweise, erst in den dunklen Zeiten leuchtet das Wort Gottes umso heller. Das war auch so schön in den Adventstagen. Je dunkler es draußen, umso schöner leuchtet das Licht. Und das Wort Gottes kann dich unterweisen zur Seligkeit. Und dann hören wir immer wieder, aber das Wort Gottes ist doch gar nicht von unserer Zeit. Das ist ja immer, heute nennt man es Postmoderne und dann war es vorher die Moderne und immer die Zeiten. Mir hat der Manfred Hausmann einmal bei einem Gottesdienst in unserer Ludwig-Hof-Ackerkirche, der große Dichterfürst, sehr geholfen, indem er gesagt hat, ein Christ mit der Bibel in der Hand ist mündig. Du bist erst mündig, wenn du es mit dem Wort Gottes zusammenlebst. Toll, der hat es auch im Lauf seines Lebens erst durch manche Irrwege entdeckt, wie das Wort Gottes ihn führt. Und dann hat er ja auch immer wieder so schön gesagt, dass das Wort Gottes nie von der Zeit abhängig ist, sondern in jede Zeit hinein aktuell redet, weil der Geist Gottes in diesem Wort redet. Und deshalb brauchen wir das Wort Gottes auch gerade in unserem Leben. Ohne Wort Gottes ist es wie, Sie kennen das in der Wüste, die Fata Morgana. Das ist so Luftgebilde und wenn man hinkommt, ist nichts mehr da. Und das ist nicht ein Traum. Gestern am Sonntag noch so blöde Andacht gehört im Süddeutschen Rundfunk. Manchmal hört man es ja im Radio dann gerade mit, wenn man Nachrichten hören will. Wo dann Frau sagt, Advent heißt, wir hoffen, dass es besser wird mit der Flüchtlingsbewegung. Das war der ganze Evangeliumsinhalt. Selbst wenn das Wort Gottes, wenn dem eigentlich, können die Leute mit so viel dürftigem Zeug noch leben. Wie gut, dass wir die großen Verheißungen haben. Jesus kommt, er will einkehren und er will die Nöte meines Lebens lösen. Und wir können nichts Verlässliches haben und als dieses eindeutige Wort Gottes. Alle Erweckungen in der Lauf der Kirchengeschichte sind immer durch das Wort Gottes ausgelöst worden. Immer. Indem die Menschen sich um die Bibel versammeln im Siegerland, da haben sie sich versammelt in der Wohnstube und da hat der Bürgermeister, der Ortspolizist geholt, der hat vor dem Fenster sitzen müssen und mitschreiben müssen, um Report zu geben, was machen die da Kriminelles in ihren Versammlungen. Und da ist passiert, dass der Polizist zum Glauben kam und da ist der Bürgermeister selber vor das Fenster gesessen und hat mithören wollen. Und dann war seine Tochter todkrank. Und auf einmal ist das aufgebrochen, das neue Leben im Siegerland. So interessant, wenn man das so anguckt, wie es immer von der Bibel losging. Der schwäbische Pietismus, das war so, dass die Tübinger Weingärtner, die nennen wir Gurken, das sind ziemliche raue Burschen. Die haben gesagt, ich würde ja auch gerne das Wort Gottes lesen, aber in Kirche gehen, das ist jetzt komisch, ich bin mein Leben lang nie in Kirche gegangen, ich gehe nicht in die Kirche. Dann sind sie in den Weinberghäuschen in Tübingen zusammengesessen und haben Bibel gelesen. Und dann hat die Kirchenleitung Alarm geblasen. Jetzt droht die Spaltung der Kirche, das ist das Allerschlimmste. Und da haben wir so gesagt, das darf nicht mehr sein, das darf nur in kirchlichen Räumen gelesen werden, das Wort Gottes. Und da merken wir immer, das Wort Gottes hat eine ungeheure Kraft, auch in ihrem Leben, weil das Wort Gottes lebendig ist und zuschlägt. Und da sind wir beim Zweiten, ist von einer sprühenden Aktivität. Und da kommt dieses Wort, das schon bei vielen Mitchristen so komische Assoziation ausgelöst, alle Schrift von Gott eingegeben. Da steht das Wort inspiriert. Und da regen sich manche ganz arg auf. Ja, natürlich. Natürlich muss das von Gottes Geist inspiriert sein. Wenn das bloß aus dem Menschengeist kommt, kann es uns ja nicht retten. Das Wort Gottes, die Leute, die das geschrieben haben, so heißt es an anderer Stelle, waren getrieben vom Heiligen Geist. Natürlich, Gott sei Lob und Dank. Aber das Tolle ist, dass die Bibel auch heute noch den Heiligen Geist atmet. Das ist super. Das wirkt heute lebendig. Und wenn man das liest, hat mich immer interessiert, wie wir da ankamen in Stuttgart, war ein großer Kampf. Wir hatten zwei Jugendreferenten in der Gemeinde und die haben schöne Clubsarbeit gehabt, die haben sozial Tolles gewirkt, die waren in Mariaberg und haben Behindertenarbeit gemacht, aber Bibel oder Christus oder irgendwas Sonstiges kam überhaupt nie vor. Und dann haben wir angefangen in unserer, wir hatten eine sehr kleine 3,5-Zimmer-Wohnung damals in Stuttgart, haben wir, man konnte gerade 6 junge Leute um den Tisch rumbringen. Da haben wir Bibel gelesen. Da hat der Gesamtkirchengemeinderat in Stuttgart mir ein Verbot ausgesprochen. Ein Pfarrer darf nicht Jugend mit jungen Leuten Bibel lesen. Das ist im Jugendwerk delegiert und sie haben sich an die Ordnungen zu halten. In meiner Privatwohnung, nicht in meinem Gemeindehaus. Das hat ein Gott geändert und da ist ein Aufbruch gekommen. Die Jugendreferenten sind weggegangen und die jungen Leute mit der Bibel sind gewachsen und da waren plötzlich belastbare Mitarbeiter da. Das ist doch herrlich, dass junge Leute mit der Bibel gelebt haben. Und das ist auch gar nicht, dass man sie bevormunden muss, sondern die können mit der Bibel wachsen und das Wort Gottes treibt sie und erfüllt sie. Es hat mich immer interessiert, wenn ich in der dritten Welt unterwegs war, wie ist denn das eigentlich gegangen? Die Kopfjäger, die hatten wir in Dayaks, in Indonesien. Ihr kennt ja die Kopfjäger, Sumatra und wo die waren, wo der Nommensen war. Und dann hatten wir sie in Nordostindien, die haben die Köpfe ihrer erschlagenen Feinde in die Sonne gelegt, und dann wurde die ziemlich klein, soweit die Knochen sich zusammenziehen, und dann habe ich es um den Gürtel rumgetragen. Und der war der Beste, der am meisten Köpfe von erschlagenen Feinden hatte. Furchtbar, brutal. Wie kann man solche Menschen dazu bringen, dass sie das nimmer tun? Da können sie reden wie ein Weltmeister, sie schaffen es nicht. Das Evangelium hat es in kürzester Zeit gemacht. In Gebieten, wo kein Kolonialoffizier hinging, weil er von den Engländern, weil er Angst gehabt hat um sein Land. Das Evangelium hat eine wahnsinnige Kraft, Menschenherzen zu bekehren. Und was mir immer gefreut hat, wenn ein junger Kerl, ich habe ja manchmal eine recht böse Redeweise, einen Wortschatz, wo man entsetzt ist, wenn sie ein halbes Jahr in den Bibelkreis gehen und ihr stille Zeit machen, die sind plötzlich total wie ein rumgedrehter Handschuh, das Wort Gottes verändert. Und das ist herrlich, es ist der Geist Gottes, der Menschenherzen verwandelt. Wir haben ja nächstes Jahr so eine schöne Jahreslosung, dass Gott uns ein neues Herz gibt. Da ist der zweite Teil, muss ja irgendeine Losung auch kürzer sein, aber der zweite Teil muss man immer gleich dazu lesen. Dass wir in den Geboten Gottes wandeln, das ist das Problem des neuen Herzens. Dass wir wirklich Gott gehorsam werden, das macht der Geist Gottes von innen raus. Er gibt uns eine neue Natur und er verwandelt uns innerlich. Und das ist so herrlich, dass es der Geist Gottes tut. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, sagt der Paulus immer, der Geist Gottes, den braucht man. Niemand kann den Gott erforschen als der Geist Gottes, der Menschengeist doch nicht. Ich wohne ja in Stuttgart, ein paar hundert Meter weg, wo der Daimler seinen ersten Motor erfunden hat. Im Gartenhäusle hinten drin. Er war ja schon im Ruhestand und hat versprochen gehabt, er war bei Köln, Kölner Motorenwerke, Glöckner Humboldt Deutsch, und hat gesagt, nie mehr werde ich was erfunden. Hat er 3000 Patente gestohlen dort und hat dann weitergeschafft und hat den Motor entwickelt. Eine ganz tolle Sache, wenn man das dort sieht, in dem Gartenhäuschen wird einem das erklärt. Da staune ich immer, was der Menschengeist kann. Der Menschengeist kann ganz Tolles machen. Was die entdecken und forschen, aber vor Gott, der Vorhang zu. Ohne Geist Gottes verstehe ich gar nichts vom Wort, verstehe ich nur Bahnhof. Und der Geist Gottes muss wirken und das ist so schön, dass der Geist Gottes im Wort Gottes drin ist. Und je mehr ich Wort Gottes lese, kann der Geist Gottes dein Herz verwandeln, kann deine Bitterkeit nehmen, deine Schwermut heilen. Das ist auch was Wunderbares. Deshalb gefällt mir es auch so bei den Liedern, wenn die Lieder Wort Gottes haben, sind ja oft, die alten Lieder sind ja immer Wort Gottes vertont und wenn man die dann immer wieder hört, auch beim Autofahren, das geht ja in uns ein, weil der Geist Gottes unser Leben prägt und das ist so herrlich, dann, dass Gottes Geist, sein Wort wirkt auch in der Stille, ganz wichtig, über dem Wort Gottes meditieren, nicht Meditation, über dem Wort Gottes meditieren. Der Johann Albrecht Bengel, der große württembergische Glaubensvater, hat gesagt, die Schrift atmet Auferstehung, das neue Wesen. Je mehr du in der Schrift drin bist, kann dieser neue Geist Gottes wirken. Wie der Adam bei der Schöpfung hat Gott in meine Seele eingehaucht, so gibt jetzt das Wort Gottes uns in der Nachfolge und in der Stille auch in diesen Adventstagen ein neues Leben, ein neues Wesen. Und deshalb sagt er, Bibellesen ist wahnsinnig nützlich. Das ist nützlich, weil das Wort Gottes eingegeben ist, inspiriert vom Geist Gottes. Natürlich ist es das, das ist das große Wunder. Und das Wort Gottes bleibt ein Wort, das so wirksam ist und so herrlich in den Menschenleben hineingeht. In Psalm 12 heißt es, die Worte des Herrn sind lauter wie Silber, im Tiegel geschmolzen, geläutert 7-mal. Das ist für die Juweliere wichtig, da hat man das reinste Silber, da bleibt nichts von den Schlacken mehr dran. Und das Wort Gottes überführt die Menschen. Es ist ja immer bei uns frommen Leuten die Meinung. Das meinen wir immer, die Welt warte auf das Evangelium. Das merken Sie, die Leute warten auf überhaupt nichts. Wenn ein Missionar kommt in ein Heidenland, dann werden die Türen verschlossen. Die Missionare meinen immer, wenn sie sagen, oh komm, predige uns was von der Sündenvergebung. Die haben gar kein Interesse, die wissen gar nicht, was Sünde ist. Kein Moslem weiß das. Sondern die Erkenntnis der Schuld wacht erst auf unter der Verkündigung der Liebe Jesu. So war es am Pfingstfest. Es geht immer erst unter der Predigt, wacht das auf. Und das ist natürlich auch in der Erweckung so gewesen, dass da gepredigt wurde. Und auf einmal geht es ins Herz rein. Das macht dann erst der Geist Gottes. Und die Menschen sehen das erst und dann wachen sie auf und sagen, ja, wir sind ja in der Finsternis gewesen im Geisterglauben. Und wir haben ja ganz, das war ja Teufelsmacht, was wir angebetet haben. Das kann nur das Wort Gottes öffnen. Und deshalb seien Sie nie entmutigt, wenn Sie sagen, ich kriege gar keine Reaktion bei meinen Enkeln. Macht ja nichts. Erzählen Sie ihnen von der Liebe Jesu, der gekommen ist, um uns zu retten. Und das Wort schafft auch in dem Leben ihrer Kinder, so wie in ihrem Leben, das auch lang gebraucht hat, bis sie das Wort Gottes richtig gemacht hat. Die Schrift überführt uns und zeigt uns erst, was wir brauchen. Und das Wort Gottes, da steht alles da, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, uns zu korrigieren, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Denn wir können es aus eigener Kraft ja gar nicht tun, dass ich plötzlich mit Lust Gottes Gebote erfüllen will. Das ist so herrlich. Das kommt aus der Stille, in der wir leben. Und ich würde meinen, die Bibel ist wie ein Vulkan. Der sprüht, da kommt eine Kraft raus. Und das ist so groß, wenn man das auch sieht, bei so vielen Menschen, wie sie durchs Wort Gottes geprägt sind. Das soll uns Appetit machen, selber noch mehr im Wort Gottes zu wachsen und zuzunehmen. Und das ist noch das Letzte, dass das Wort Gottes, was will das bei uns bewirken? Und das ist der Grund, warum wir in der Stille das Wort Gottes brauchen, das ist so herrlich, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das Wort Gottes verändert unseren Charakter. Das merkt man selber gar nicht. Aber das ist so schön. Je mehr man sich dem Wort Gottes aussetzt, macht die Bibel etwas mit uns. Ich erinnere mich noch, wie der Klaus Vollmer bei einem Jugendtreffen in Eidlingen das so schön ausgelegt hat. Das ist der Hammer, das Wort Gottes. Und das schmiedet das Eisen. Und je mehr du dieses Wort Gottes in deinem Leben hast, kann dein Wesen umgestaltet werden. Wir trauen ja immer unserem Willen so viel zu, dass wir so viel ändern können. Wir können gar nicht viel durch unsere Willenskraft tun. Wir merken ja, wie wir immer wieder einbrechen, dass wir einen schwachen Willen haben, einen labilen Willen. Das ist auch immer gut, wenn man es den Menschen sagt, die etwa von der Sucht gefangen sind, sagt, ich kann ja gut mitfühlen. Das ist ja ganz schwer, dass man hat nicht die Festigkeit. Das sagt er dem Timotheus auch immer so schön, dass er kämpfen soll und stark sein soll. Sie sein nun stark durch die Gnade, durch die Liebe von Jesus. Jesus will retten und darum hat es Verheißung und das Wort Gottes will uns umformen. Das ist die große Hoffnung für alle kaputten Familien, für Ehen, die kaputt sind, dass wir sagen, das Wort Gottes heilt so viel in der Nachfolge, wenn man diesen Weg geht, dass ein Mensch Gottes sei, vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Das ist das Herrlichste, wenn man sich umformen ließ. Einer der großen Deutschen war der Johann Georg Hamann. Das war ein großer Philosoph. einer der ganz großen Denker und Freund von Goethe. Und er hat in seinem Jugendleben in London, ist er abgerutscht in die Kriminalität. Eine ganz dunkle Zirkel war dort in der Unterwelt und war ganz arg schwer. Und er hat später gesagt, ich bin hineingekommen in diese ganze Sache, das war ganz furchtbar, ich bin in die Tiefe abgerutscht und dann sah er in einem Schaufenster eine Bibel liegen. Das hat er von seiner Kindheit schon gewusst, was die Bibel ist. Aber dann hat er diese Bibel gekauft in dieser trostlosen Lage. Und Johann Georg Hamann ist sein ganzes Leben über, obwohl er ein großer Philosoph war, immer ein fröhlicher Zeuge des Wortes Gottes gewesen. Er sagt, ich schämte mich, dass ich jemals ein Buch gegen diese Bibel gesetzt hatte. Denn was dort an Weisheit und Offenbarung ist und an Rettungskraft, und dann ist er rausgekommen aus dem ganzen Elend und sein Leben hat sich verändert, weil die Bibel das auch in deinem und in meinem Leben tun kann. Das Wort Gottes ist ein lebendiges Wort. Darum habe ich mich so gefreut. Rede, Herr, dein Knecht hört. Das ist ganz toll. Der lebendige Gott ist es. Er ist das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes, das wieder zu uns dringt, vom Geist Gottes erfüllt, verändert unser Leben, verändert Menschen überall in der Welt. Das ist ganz super. Und soll doch auch bei uns wieder neues Leben schaffen in unseren Gemeinden. Das erbitten wir und wünschen wir. Und ich möchte noch beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass dein Wort mächtig und kräftig ist. Wir danken dir auch für diese Bibelkonferenzstätte, aber jetzt auch für diese Tage im Advent, dass du viel bei uns wirken willst. Und wir sehen, dass in der Christenheit so viel verkehrt läuft, weil dein Wort in den Dreck getreten ist. In so vielen Stellen, weil Menschen die Kraft deines Wortes nicht mehr kennen. Du kannst das doch wirken, neue Aufbrüche, neues Hören auf dein Wort. Du kannst Menschen, die sich sicher vorkommen, erschüttern. Du kannst die Augen öffnen über Verkehrtes und du kannst das neue Wesen schenken, das wir brauchen, dass du uns formst nach deinen großen göttlichen Gedanken. Und wir bitten dich, dass dein Wort auch laufe in der Welt der Mission, auch dort unter der leidenden und verfolgten Christenheit, dass sie Zeugen deines herrlichen Jesus-Evangeliums sind. Und wir danken dir auch für diese Tage, die wir hier erleben dürfen, in der Stille, mit deinem Wort, in deiner Gegenwart, Herr. Amen.